Ja, das Thema heute Morgen, ich weiß nicht, dem einen oder anderen ist vielleicht aufgefallen, dass ich die Formulierung jetzt nicht irgendwie aus dem Hut gezaubert habe, sondern da gab es vor Jahren einen Slogan eines großen deutschen Multimedia-Geschäftes, das hieß so ähnlich, da hieß es nämlich Geiz ist geil. Und heute Morgen habe ich das dann einfach ein bisschen angepasst in Gier ist geil. Also Geiz ist ja eher so das, ich halte das zusammen, was ich habe, und Gier ist ja eher ein, ich strebe nach mehr. Und unter diesem Titel möchte ich mit euch einen Ausflug machen in eine Geschichte aus dem Alten Testament. Die finden wir im zweiten Buch Könige im 5. Kapitel. Ist vielleicht auch dem einen oder anderen aus der Sonntagsschule bekannt. Ich lese uns den Text. 2. Könige 5, ab Vers 1. Da heißt es: Naeman, der Heerführer des Königs von Aram, war ein hoch angesehener Mann vor seinem Herrn und geschätzt. Denn durch ihn gab der Herr den Aramäern Sieg. Aber dieser gewaltige, tapfere Mann war aussätzig. Und die Aramäer waren in Streifscharen ausgezogen und hatten ein kleines Mädchen aus dem Land Israel entführt, das nun im Dienst von Naemans Frau war. Und diese sprach zu ihrer Herrin: Ach, dass mein Herr bei dem Propheten wäre, der in Samaria wohnt, der würde ihn von seinem Aussatz befreien. Da ging Naeman hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm und sprach: So und so hat das Mädchen aus dem Land Israel geredet. Da sprach der König von Aram: Geh, zieh hin, und ich will dem König von Israel einen Brief schicken. Da ging er hin und nahm 10 Talente Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Und er brachte dem König von Israel den Brief, darin stand: Und nun, wenn dieser Brief zu dir kommt, so siehe, ich habe meinen Knecht Naeman zu dir gesandt, damit du ihn von seinem Aussatz befreist. Und es geschah, als der König von Israel den Brief gelesen hatte, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass dieser von mir verlangt, ich solle einen Mann von seinem Aussatz befreien? Da erkennt ihr doch und seht, dass er einen Anlass zum Streit mit mir sucht. Und es geschah, als Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König von Israel seine Kleider zerrissen habe, da sandte er zum König und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Er soll zu mir kommen, dann wird er erkennen, dass es einen Propheten in Israel gibt. So kam Naeman mit seinen Pferden, mit seinen Wagen und hielt vor der Tür des Hauses Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein werden. Da wurde Naeman zornig, ging weg und sprach: Siehe, ich dachte, er wird sicher zu mir herauskommen und hinzutreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Stellen fahren und so den Aussatz befreien. Sind nicht die Flüsse Abana und Papa in Damaskus besser als alles Wasser in Israel? Kann ich mich nicht darin waschen und rein werden? Und er wandte sich ab und ging zornig davon. Da traten seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Mein Vater, wenn dir der Prophet etwas Großes befohlen hätte, würdest du es nicht tun? Wie viel mehr denn, da er zu dir gesagt hat: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er hinab und tauchte sich 7-mal im Jordan unter, nach dem Wort des Mannes Gottes, und sein Fleisch wurde wieder wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er wurde rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes zurück, er und sein ganzes Gefolge, und er ging hinein, trat vor ihn und sprach: Siehe, nun weiß ich, dass es keinen Gott auf der ganzen Erde gibt, außer in Israel. Und nun nimm doch ein Geschenk an von deinem Knecht. Elisa aber sprach: So wahr Jahwe der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Dann nötigte Naeman ihn, es zu nehmen, aber er weigerte sich. Da sprach Naeman: Könnte deinem Knecht nicht eine doppelte Maultierlast Erde gegeben werden? Denn dein Knecht will nicht mehr anderen Göttern Brandopfer und Schlachtopfer darbringen, sondern nur Jahwe dem Herrn. Nur darin wolle der Herr deinem Knecht vergeben, wenn mein Herr der König in das Haus des Rimon geht, um sich dort niederzubeugen, denn er stützt sich auf meinen Arm, und auch ich beuge mich nieder in dem Haus des Rimon. Ja, wenn ich mich niederbeuge im Haus des Rimon, so wolle der Herr deinem Knecht in dieser Sache vergeben. Und Elisa antwortete ihm: Geh hin in Frieden. Und er zog eine Wegstrecke von ihm fort. Da dachte Gehasi, der Diener Elisas, des Mannes Gottes: Siehe, mein Herr hat Naeman, diesen Aramäer, geschont, indem er nichts von ihm genommen hat, was er mitbrachte. So wahr der Herr lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. So jagte Gehasi dem Naeman nach. Und als Naeman sah, dass er ihm nachlief, sprang er vom Streitwagen ihm entgegen und sprach: Geht es dir gut? Und er sprach: Ja. Mein Herr hat mich gesandt, um dir zu sagen: Siehe, eben jetzt sind zwei junge Männer von den Prophetensöhnen aus dem Bergland Ephraim zu mir gekommen. Gib ihnen doch ein Talent Silber und zwei Festgewänder. Und Naeman sprach: Tu mir den Gefallen und nimm zwei Talente. Und er nötigte ihn und band zwei Talente Silber in zwei Beutel und zwei Festgewänder und gab es zwei seiner Laufburschen, die trugen es vor ihm her. Und als er auf den Hügel kam, nahm er es aus ihrer Hand, legte es in das Haus und ließ die Männer gehen. Und sie gingen. Er aber ging hinein und trat vor seinen Herrn. Da sprach Elisa zu ihm: Woher, Gehasi? Er sprach: Dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Er aber sprach zu ihm: Ging mein Herz nicht mit dir, als der Mann von seinem Wagen umkehrte, dir entgegen? War es an der Zeit, Silber zu nehmen und Kleider oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? So soll nun der Aussatz Naemans an dir haften und an deinen Nachkommen ewiglich. Da ging Gehasi von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Herr Jesus Christus, hab herzlichen Dank für dein gutes Wort heute Morgen. Bitte öffne uns die Herzen und den Verstand, dass wir begreifen durch deinen Heiligen Geist, was dein Wort uns zu sagen hat. Bitte verändere uns durch dein Wort. Amen. Eine, wie ich finde, sehr spannende Geschichte. Eben heute wollen wir einfach mal den Fokus auf den Gehasi richten. Also von dem Rahmenhandlung her, wir sind in der Zeit des geteilten Königreiches. Rund um Israel ist es gerade relativ ruhig geworden. Ägypten ist gerade in der sogenannten dritten Zwischenzeit. Das heißt, da ist gerade Chaos. Es gibt keine stabile Dynastie. Die haben keine Zeit, Großmachtsfantasien auszuleben wie die Jahre vorher. Deswegen hat Israel Ruhe. Die Assyrer sind auch gerade erst dabei, zu einer Großmacht zu werden. Und es herrscht Friede. Also zumindest im Großen und Ganzen. Im Kleinen gibt es einfach ständig Scharmützel zwischen Israel und den Syrern oder den Aramäern, wie es hier in dieser Übersetzung heißt. Die haben ständig sich bekriegt um das Land östlich des Jordans, was ursprünglich zu Israel gehörte und was dort dann immer hin und her wechselt. Also da, wenn ihr da die Geschichten lest, da heißt es immer Ramoth in Gilead, also Gilead ist diese Region. Und dann, ja, dann kämpfen die wieder und dann verliert er es wieder an die Syrer und dann geht er wieder in den Krieg und holt die Stadt wieder zurück und hin und her und her und hin. Und in dieser Zeit, da ist gerade mal Waffenstillstand, es gibt offiziell keinen Krieg, aber die Streifscharen sind trotzdem unterwegs, klauen halt das, was sie mitnehmen. Also da gibt es immer wieder nette Syrer, die vorbeikommen und alles, was nicht nied- und nagelfest ist, in Israel mitnehmen, als gute Nachbarn, wie man das so kennt. Und unter anderem nehmen sie ein kleines Mädchen mit. Dieses kleine Mädchen kommt in das Haus des Heerführers, also des obersten militärischen Befehlshabers, der beschrieben wird als ein gewaltiger und mächtiger Mann. Nur hat er einen Makel, er ist aussätzig. Wir wissen heute nicht mehr genau, was Aussatz eigentlich ist. Früher hat man es mit Lepra in Verbindung gebracht, heute geht man vielleicht eher davon aus, dass es irgendeine Hauterkrankung war, ähnlich Neurodermitis, aber wir wissen es nicht genau. Aber auf jeden Fall war es eine Krankheit, bei der es kein Heilmittel gab und die sichtbar die Menschen gezeichnet hat. Und wenn wir uns dann überlegen, wie es selbst heute ist, wenn jemand kommt, der schwere Neurodermitis hat, dann ist es ja auch für uns meistens schwierig, obwohl wir wissen, dass es nicht ansteckend ist, dass es ja schon auch so einen gewissen Ekelfaktor mit sich bringt, wenn einer kommt, der die ganze Zeit überall seine Hautschuppen verliert und dem wir jetzt vielleicht auch nicht unbedingt die Hand geben möchten. Und damals noch viel mehr, wo man ja noch gar nicht wusste, inwieweit ist das ansteckend, wie gefährlich ist das. Also ein Aussätziger in Israel selber war ein Aussätziger am Rande der Gesellschaft. Er musste, wenn andere ihm begegnet sind, musste er laut rufen, Aussatz, Aussatz, damit die Leute einen Bogen um ihn machen konnten. Der musste isoliert von der Gemeinschaft leben, der gehörte nicht mehr dazu, der wurde extra versorgt. Und es gab halt dann spezielle Reinigungsrituale, die er durchlaufen musste. Er konnte um Heilung beten im Tempel und der Priester musste dann eben kontrollieren, ob tatsächlich Heilung eintritt oder nicht. Und jetzt haben wir hier einen Mann, der mitten im öffentlichen Leben steht, wo es heißt, er war ein gewaltiger Kriegsmann, aber der hat diesen Aussatz. Und ein kleines Mädchen weist ihn darauf hin, hey, warum gehst du nicht in meine Heimat? Da gibt es einen Mann Gottes, der ist in der Lage, dir zu helfen. Und dann macht sich dieser Mann auf. Es wäre jetzt zu weit, das alles mal anzuschauen, was er dort alles macht und wie er reagiert. Aber schlussendlich, das Ende vom Lied ist, er wird geheilt durch die Kraft Jahwes des Gottes Israel. Und er möchte seiner Freude Ausdruck verleihen. Er hat von Anfang an, lesen wir gerade am Anfang, was er alles einpackt, wie viel er mitnimmt. Er nimmt 10 Talente Silber, das entspricht ungefähr 350 Kilogramm Silber und 6000 Goldstücke und 10 Festgewänder mit sich. Also Festgewänder, das müsst ihr euch vorstellen, ist dann jeweils auch nochmal wie so ein Kleinwagen vom Wert her, weil es waren wirklich feine Stoffe gefärbt mit Purpur, das war sehr wertvoll, da waren Gold- und Silberfäden eingewoben, also wirklich ganz edle, teure Gewänder und Stoffe. Also er schleppt dort sein gefühltes halbes Vermögen mit. Übrigens auch mehr Silber als Gold, weil zu dieser Zeit Silber kostbarer war als Gold. In dieser Zeit im alten Orient hat man, wenn man mehr Geld haben wollte, hat man Silber gehabt. Und dann haben wir dort den Propheten Elisa, einen Mann Gottes, der in der Einöde wohnt, der Prophetenschüler hin und wieder hat, der unterwegs ist im Land, der das Wort Gottes verkündigt, als Nachfolger von Elia wortgewaltig unterwegs ist und durch den Gott Wunder tut. Und der immer in Armut lebt. Wir lesen das, wenn ihr die Kapitel vorher und nachher lest, da gibt es zum Beispiel die Story, dass es heißt, ja, die Prophetensöhne waren bei ihm und es gab nichts zu essen. Und dann sind sie halt losgezogen, haben irgendwelche Kräuter und Wurzeln gesammelt, haben die in den Topf geschmissen, angefangen mit Kochen und als der Erste probiert hat, hat er laut geschrien, der Tod ist im Topf, weil er irgendwelche giftigen Wurzeln reingeschmissen hat. Und die wussten ja nicht, ja, was sollen wir machen, wir haben ja nichts anderes zu essen. Und dann musste halt auch, der Elia hat gebetet, hat eine Prise Salz reingeworfen und danach war es bekömmlich und sie konnten sich sättigen. Und in einer anderen Story lesen wir davon, dass die Prophetensöhne sagen, Elisa, wir haben keinen Platz mehr, wir müssen uns ein Haus bauen, damit wir wohnen können. Und dann müssen sie sich Äxte borgen, weil sie nicht mal Werkzeug haben, ziehen los, um Holz zu schlagen. Und dann fällt dem einen der Prophetensöhne, fällt dann das geborgte Beil noch ins Wasser. Der jammert noch rum, weil er sagt, meine Güte, wie soll ich das bezahlen? Ich bin ein armer Prophet. Und das Beil war nur geliehen. Und dann muss halt auch wieder Elisa bittet und dann schenkt Gott das Wunder, dass das Beil schwimmt und er es wieder rausfischen kann. Aber wo wir sehen, der hatte nichts. Der hatte kein großes Bankkonto. Der hatte Leute, die er versorgen musste. Und der hätte eigentlich gut was gebrauchen können. Und der Naaman will ihn reich beschenken. Der sagt, hier, was kann ich dir geben als Dank dafür, dass ich jetzt gesund bin? Und der Elisa sagt, so wahr der Herr lebt, vor dessen Angesicht ich stehe, ich nehme nichts. Also der Elisa zieht sich ganz auf Gott zurück und sagt, ich brauche deinen Reichtum nicht. Ich bin nicht abhängig von deiner Gnade, von deiner Wohltat, von dem, was du kannst und leistest, sondern wie du selber erfahren hast, es gibt nur einen einzigen Gott und das ist der Gott Israels, der Gott Jahwe. Der hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Der versorgt mich und deswegen bin ich nicht darauf angewiesen, dass du mir irgendetwas gibst. Ich nehme nichts. Mein Gott, dem gehören alle Schätze der Erde. Mit dieser Einstellung begegnet er und dann heißt es hier so schön, aber Naaman drang in ihm. Stell dir das mal vor, hier würde jemand reinspazieren, den wir als irgendwie millionenschweren Erben kennen würden und der sagt, ja, also zückt das Scheckbuch, wie viel braucht eure Gemeinde? Also mindestens 6 Nullen sollten dran sein, vielleicht auch mehr. Würden wir dann auch sagen, ah nee, also lass mal oder schon okay. Würden wir vielleicht erstmal fragen, was ist dein Motiv? Willst du irgendwie Einfluss nehmen? Und wenn er sagt, nein, ich bin nur auf der Durchreise, ich bin dann gleich wieder drüben in den Staaten, ich komme nie wieder hierher. Und was ihr mit dem Geld macht, das ist mir egal. Und wenn er vielleicht dann sogar sagt, ja bitte nehmt es unbedingt, das ist mir ganz, ganz wichtig. Würden wir dann auch sagen, nee, lass mal. Aber der Elisa macht das. Eben der Naaman drang in ihm. Jetzt nimm doch was. Ich habe doch so viel mitgebracht. Das nehme ich nicht alles wieder mit. Wenigstens ein bisschen. Und er sagt, nein, lass mich damit in Ruhe. Was will ich mich beladen mit weltlichen Schätzen? Das brauche ich nicht. Ich habe meinen Gott, der mir täglich das gibt, was ich brauche. Und ich bin nur von ihm abhängig. Und der Naaman geht wieder. Tja, und dann gibt es den Gehasi. Das war der Diener des Elisa, also der Assistent und Laufbursche. Und das, was er sich denkt, das kann man nur zu gut nachvollziehen. Ich meine, wenn du Angestellter eines Mannes bist, der nie Geld hat, der dich damit bezahlt, dass du eine vergiftete Suppe essen darfst, von der du vielleicht gerade so satt wirst und nicht drauf gehst, und der nur in der Lage ist, dir irgendwie ein schäbiges Holzdach über dem Kopf zu geben, dann kann man sich schon überlegen, was macht denn mein Herr da? Wie dumm ist der? Außerdem ist das noch ein Syrer. Also das, was der an Reichtum hat, das gehört sozusagen zur Hälfte ja sowieso unserem Volk, weil sie es uns geklaut haben. Aber genauso denkt Gehasi. Hier heißt es ja, da dachte Gehasi, der Diener Elias des Mannes Gottes, Siehe, mein Herr hat Naaman, diesen Aramäer, geschont, indem er nichts von ihm genommen hat, was er mitbrachte. Und dann bezieht er sich auch wieder auf den Gott Israels. So wahr Jahwe lebt, ich will ihm nachlaufen und etwas von ihm nehmen. Und sagt, das ist doch völlig menschlich. Da bietet sich eine gute Gelegenheit. Und eben, er hat sogar noch moralische Gründe. Er kann sagen, naja, ich bestehle ja niemanden. Der wollte es ja geben, ist ja für einen guten Zweck. Und wenn wieder mal eine Not kommt, dann kann ich zu Elisa gehen und sagen, hier, du, ich habe übrigens vorgesorgt. Ich war cleverer als du. Du siehst, ich bin ein guter Assistent. Ich habe was zur Seite gelegt für schlechte Zeiten. Er macht ja nichts Schlechtes, oder? Er handelt sogar weise. Er überlegt, was ist sinnvoll. Und er legitimiert es sogar moralisch, dass er sagt, ja, das ist doch ein Syrer. Dem muss ich doch das. Also wenn es ein Israelit wäre, dann würde ich sagen, ja, Volk Gottes und so, wir sind ein Volk, ist alles gut. Aber das ist ein Ausländer. Der verdient es doch gar nicht, so reich zu sein. Der verehrt sogar den falschen Gott. Der überfällt unsere Leute. Und er jagt ihm nach. Und ich finde schon allein hier, es ist total spannend, wisst ihr, im Alten Testament, in den Storys wird fast nie gesagt, dass etwas gut oder schlecht ist. Aber die Art, wie es erzählt wird, zeigt uns, ob es gut oder schlecht ist. Und während er anfängt, moralische Überlegungen anzustellen, ja, ich will ihm doch was nehmen, das ist doch gut, für schlechte Zeiten was zurücklegen oder was auch immer er sich dabei gedacht hat. Aber hier merken wir, der Vers wechselt und von der Wortwahl fällt uns auf, hier geht es nichts mehr um irgendwelche Moral. Er rennt dem Geld hinterher, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Da glitzert das Silber und dann macht er Beine und er rennt. Und das heißt vorher, geh hin in Frieden, sagte Elisa, und er zog eine Wegstrecke von ihm fort. Das heißt, der Gehasi, der kriegt plötzlich so viel Power beim Gedanken an das, was da ihm entgehen könnte, dass er schneller als der ganze Tross dieses Mannes ist und dem hinterher rennt mit einer Power, getrieben, ja von was? Sicher nicht von guten moralischen Grundsätzen, sondern schlicht und ergreifend von nackter Gier. Er sieht das Silber schon förmlich in seinen Händen glitzern. Das, was seine Not endlich beendet. Endlich nicht mehr hungern müssen. Endlich nicht immer erst beim Elisa nachfragen, nicht beten müssen, sondern endlich mal was zu haben. Und er rennt. Und der Naaman begegnet ihm mit unglaublicher Freundlichkeit. Er erweist ihm Ehre, er hält an mit seinem ganzen Tross, er steigt von seinem Streitwagen und läuft ihm entgegen. Sowas macht man nur bei Ebenbürtigen. Also er erkennt ihn als den Diener des Elisa und er begegnet ihm mit Wertschätzung. Und er fragt, geht es dir gut? Und jetzt kommt auch wieder eine krasse Aussage. Der Gehasi muss ja irgendwie sich legitimieren. Er kann ja schlecht hingehen und sagen, ja, also ich habe mir das nochmal überlegt. Der Elisa wollte kein Geld, aber ich nehme es gerne. Ich kann auch was damit anfangen und ich bin ja auch sein Assistent. Nee, er braucht natürlich die Autorität des Propheten. Wobei wir ja auch nicht wissen, vielleicht hätte er ja auch einfach fragen können. Dein Ehemann hätte ihm vielleicht als Prophetenschüler auch was gegeben. Keine Ahnung. Aber das traut er sich dann doch nicht. Und dann greift er auf die Autorität des Propheten zurück und tischt ihm eine knallharte Lüge auf. Und er sprach, ja, es geht gut, mein Herr hat mich gesandt, um dir zu sagen, siehe, eben jetzt sind zwei junge Männer von den Prophetensöhnen aus dem Bergland Ephraim zu mir gekommen. Gib ihnen doch ein Talent Silber und zwei Festgewänder. Knallhart konfrontiert er ihn mit einer Lüge zum eigenen Vorteil. Und alles wegen der Menge des Geldes. Alles wegen dem, was dort scheinbar an Schätzen ihm vor Augen steht. Aber auch hier, denn der Ehemann, der schöpft keinen Verdacht. Der geht davon aus, ja, das ist ja schließlich der Assistent des Propheten. Der weiß schon, was er tut. Und der Ehemann sprach, tu mir den Gefallen und nimm zwei Talente. Der packt nochmal 350 Kilo Silber drauf. Und der Gehasi, der hat nicht den Hauch der Bescheidenheit des Elisa und nicht den Hauch des Gottvertrauens des Elisa, sondern er sagt, nehme ich, sofort, wunderbar. Ja, aber so viel kann ich nicht tragen. Ja, macht nichts, denn der Ehemann ist sogar noch so freundlich und schickt ihm noch zwei Sklaven mit, die ihm das bis vor die Haustür tragen. Aber auch dort, er lässt es nicht bis ins Haus des Elisa tragen, nein, sondern bis zum Hügel vorher. Und dort lässt es ablegen, verstaut das schön so unterm Teppich oder wo auch immer, legt sich unter das Kopfkissen, schickt sie wieder zurück. Und dann tut er so, als wäre nichts gewesen. Er tritt in die Stube des Elisa. Und dann finde ich so krass, diese simple Formulierung des Elisa. der fängt nicht an mit einer Moralpredigt, der fängt nicht an mit Fragen im großen Stil, so, ja, sag mal, du siehst aber irgendwie ein bisschen nicht so gut aus um die Nase, ist alles in Ordnung, liegt dir nicht was auf dem Gewissen? Nein, nichts, sondern er stellt nur die Frage, woher Gehasi? Also er gibt ihm damit zu verstehen, ich weiß, dass du unterwegs warst. Du warst nicht dort, wo du sein solltest. Und auch dort, der Gehasi, der kommt noch zu keiner Einsicht. Ja, dein Knecht ist weder hierhin noch dorthin gegangen. Und erst als das auch nicht fruchtet, dann kommt Elisa mit der ganzen Wahrheit raus. Aber auch das in einer Art, die völlig, völlig ruhig und in der Vollmacht des Gottes, der hinter ihm steht, ist. Ging mein Herz nicht mit dir, als der Mann von seinem Wagen umkehrte, dir entgegen? War es auch an der Zeit, Silber zu nehmen und Kleider? Oder Ölbäume, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde? Er stellt ihm zwei simple Fragen. Warum? Also was ist das für eine Handlung gewesen? War das der Zeitpunkt? Wonach strebst du? Wonach strebt dein Herz? Woran hängt dein Herz? Genau das, was Jesus sagt, wenn er sagt, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde. Wenn er sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Und denn wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Und der Elisa hat ihn durchschaut. Er hat gesehen, dass das Herz des Gehasi nicht an Gott hängt, sondern am irdischen Reichtum. Das heißt nicht, dass irdischer Reichtum schlecht ist. Das sagt hier die Story an keinem Punkt und das sagt auch Jesus nicht. Der Punkt ist der, auf den auch Jesus wieder hinweist. Ich lese uns dazu einen Vers aus Matthäus 6, 19 bis 21, wo Jesus sagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen, denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Oder weiter, wo Jesus vom Leben spricht, in Markus 8, 34 folgende, und er rief die Volksmenge samt seinen Jüngern zu sich und sprach zu ihnen, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der wird es retten. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Oder was kann ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Oder bei Lukas ist dieser eine Vers im Lukas 9, 25 nochmal ein bisschen anders formuliert. Da sagt Jesus, denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Und genau diese Frage stellt der Elisa auch. Weil der Elisa von Gott berufen wurde und den Weg gegangen ist, den Jesus dort beschreibt. Der Elisa hat sich von Gott berufen lassen. Von dem reichen Elternhaus weg, weiß nicht, ob ihr die Berufungsstory im Kopf habt, der Elia, der da sein Wüstendepressionserlebnis hat, anschließend in die Seelsorge Gottes kommt und dann losgeschickt wird mit dem Auftrag, seinen Nachfolger zu bestimmen. Und dann heißt es, er kommt dort in das Dorf, was Gott ihm genannt hat. Er nimmt seinen Prophetenmantel und wirft ihn dem Elisa über die Schultern als Zeichen, du bist berufen, mein Nachfolger zu sein. Und der ist gerade mitten dabei, er ist Sohn von Gutsbesitzern. Er ist dort mit den Knechten und Mägden auf dem Feld und die pflügen das Feld, sind mitten in der Ernte, mitten in der Vorbereitungsarbeit der Felder. Und er lässt alles stehen und liegen. Er sagt, ja, ich komme mit dir. Er nimmt ein Joch Ochsen, opfert das Gott zur Ehre und zieht weg. Also er lässt alles hinter sich. Er macht genau das, was Jesus sagt. Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich. Und er weiß, was es bedeutet, Prophet zu sein. Er weiß, dass Elia, der meistgesuchte Mann im Land war, dass der sich irgendwo verstecken musste, dass er eigentlich fast nur Feinde hatte. Aber er wusste auch, dass dieser Mann mit Gott unterwegs ist und dass dieser Gott ein allmächtiger Gott ist, dem nichts unmöglich ist. Und als er seinen Meister verabschiedet, bittet er, weil der Elia fragt, hey, ich habe ja nichts, was ich dir vererben kann, aber hast du eine Bitte? Und er sagt, ich will die doppelte Portion von dem Geist, den Gott dir gegeben hat. Also er bittet unverschämt, aber in einem Bereich, in dem Gott sagt, wir sollen unverschämt bitten. Er bittet eben nicht um Weinberge, um Knechte, um Silber und Gold, um Schätze auf der Erde, sondern um geistlichen Reichtum. Er sagt, ich möchte gerne doppelt so viel Kraft Gottes haben, weil ich weiß, ich schaffe es nicht. Und ich weiß, was du in der Kraft Gottes bewirkt hast. Ich weiß, wie viele Menschen du bewegt hast. Du hast auf dem Karmel gestanden. Du hast das Volk zur Umkehr gerufen. Und die Leute haben sich vor Gott geneigt. Die haben die Götzen weggeworfen. Aber ich weiß auch, dass du das nicht warst, sondern dass das die Kraft des Geistes Gottes in dir war. Und ich möchte diesen Geist haben, und zwar nicht so viel wie du, ich will doppelt so viel haben. Weil ich weiß, sonst wird es mich nicht überwinden. Und der Elia sagt, ich kann dir diese Bitte nicht erfüllen. Aber wenn du siehst, wie ich weggenommen werde, dann hat Gott diese Bitte erfüllt. Und er sieht, wie der Elia im feurigen Wagen abgeholt wird, wie der lebendige Gott selbst ihn zu sich nimmt. Und dann fällt der Geist auf Elisa. Er nimmt den Prophetenmantel und er prüft es. Habe ich jetzt wirklich die Vollmacht? Indem er nämlich genau das Gleiche macht, wie vorher der Elia gemacht hat. Er steht am Jordan, er rollt den Mantel zusammen, er schlägt auf das Wasser. Und als Elia das tat, hat sich das Wasser geteilt, wie damals bei Josua, als sie in das Land einzogen. Und er schlägt auf das Wasser und sagt, wo ist der Gott Elias? Und das Wasser teilt sich. Und Gott zeigt ihm, ich bin mit dir. Ich habe dein Gebet erhört, weil ich ein großzügiger Gott bin. Ich werde dich gebrauchen und ich werde dir doppelt so viel Kraft meines Geistes geben. Und genau das erlebt der Elisa. Aber weil er in der Kraft Gottes lebt, hat er einen ganz anderen Blick. Er schaut nicht mehr auf die Dinge in dieser Welt, sondern er hat Christus vor Augen. Er, der Höhepunkt von allen Schätzen ist, die es gibt. Und an diesem Punkt stellt sich auch uns die Frage, was ist mein, was ist dein, was ist unser Schatz? Was ist uns das Wichtigste im Leben? Ist Christsein nur ein Anhang, ein Zusatzfeature? Ja, ich habe spirituelle Bedürfnisse, die müssen befriedigt werden, deswegen bin ich Christ. Oder ich brauche einen Therapeuten, wenn es mir schlecht geht, oder einen guten Freund, bei dem ich mich ausheulen kann, oder jemand, der so der Sorgenautomat ist, wo ich oben die Sorgen reinwerfe und unten fällt der Trost raus. Was ist Christus für dich? Oder ist er, wie es uns das Wort Gottes sagt, die Fülle der Weisheit und der Erkenntnis? Ist er dein Leben? Ist er der, wo du sagst, mehr brauche ich nicht, weil er ist alles, was ich brauche. Er ist es, der Frieden mit Gott schafft. Er schenkt mir eine ewige Heimat. Eben genau der Ort, wo Rost und Motten nichts zerstören können, wo kein Feuer meine vier Wände kaputt machen kann, wo keine Finanzkrise meine Immobilien klauen kann, sondern Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte vorzubereiten. Und wenn es soweit ist, komme ich wieder und hole euch zu mir. Wir haben ewige Anlagen im Reich Gottes, die wir nutzen können durch Jesus Christus. Er ist die Fülle. Er sagt von sich selber, ich bin das Leben. Er sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben in Fülle habt. Dass wir schauen können, Herr, was ist wichtig in dieser Welt? Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Und genau diese Frage hat der Gehasi falsch beantwortet. Er war der Meinung, Sicherheit bekomme ich durch Finanzmittel, Sicherheit bekomme ich durch das Gut, was ich nicht habe. Ich muss ja gierig sein, ich muss mich ja ausstrecken nach mehr, sonst leide ich Mangel. Und er hat nicht gesehen, wie viel Gott ihm gegeben hat. Er hatte keinen Blick dafür, für die reichen Gaben Gottes in Jesus Christus. Und auch das bleibt nicht ohne Folgen, weil auch hier erfüllt sich das, was Jesus sagt. Er nimmt Schaden an seinem Leben. Denn nachdem der Elisa diese zwei Fragen gestellt hat, sagt er auch ganz trocken, ohne große irgendwie magische Formel oder was auch immer, sondern er sagt einfach nur, so soll nun der Aussatz Naemans an dir haften und an deinen Nachkommen ewiglich. Da ging Naeman hinaus, aussätzig wie Schnee. Wir haben einen Gott, der nicht mit sich spielen lässt. Unser Gott ist kein Gott, der irgendwie großzügig drüber wegsieht, wenn wir die falschen Entscheidungen treffen, sondern wir haben einen heiligen und gerechten Gott. Und so wie Gehasi in den Dienst gerufen wurde, in den Dienst des Propheten und damit in einen besonderen Dienst für den lebendigen Gott, so sind auch wir berufen, jeder einzelne von uns ist berufen, ein Leben zur Ehre Gottes zu führen. Dafür sind wir da. Die Schöpfung wurde gemacht, um den Schöpfer zu loben und zu preisen. Und wenn wir das nicht machen, wenn wir andere Schätze haben, wenn wir unser Herz an Dinge dieser Welt hängen, wenn es uns wichtiger wird als Gott, wenn wir nicht von ihm abhängig sein wollen, und das wollen wir nicht, weil wir streben danach, unser eigener Gott zu sein. Und dazu zählt eben auch die finanzielle Unabhängigkeit. Es ist unglaublich mühsam, wenn ich das Vaterunser ernst nehme und einfach nur bitte unser täglich Brot, gib uns heute. Ich möchte gerne auch schon wissen, was ich morgen und übermorgen esse. Und ich möchte wissen, was ich in einem Monat auf dem Konto haben werde. Und ich möchte jetzt schon wissen, wie es mit meiner Pensionskasse aussieht. Aber das ist nicht das, was Jesus verspricht. Und er stellt uns die Frage, worauf verlässt du dich? Gibst du Gott die Ehre, indem du ganz ihm vertraust und sagst, Herr, bei dir habe ich alles. Ich bin davon überzeugt, dass du ein guter Gott bist, weil du mir in Christus alles geschenkt hast. Ein Gott, der es nicht gut mit mir meint, der würde nicht für mich Mensch werden, der würde nicht für mich sterben, der würde nicht für mich die Strafe auf sich nehmen. Das ist eben auch der Punkt. Die Strafe, die den Gehasi hier trifft, das ist die Strafe, die uns alle treffen sollte. Aussatz. Also ein Getrenntsein von der Gemeinschaft Gottes, kein Teilhabe am Heiligtum, keine Teilhabe am Dienst für Gott oder am Dienst der Gemeinschaft, sondern ein Ausgestoßener zu sein. Und das sind wir alle ohne Jesus. Wir sind alle Aussätzige, weil wir unserem eigenen Herzen hinterherrennen. Aber auch dafür ist Jesus in die Welt gekommen. Er ist der gewesen, der die Aussätzigen gereinigt hat. Er hat die Strafe auf sich genommen, damit wir Frieden mit Gott haben können. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Was kann ein Mensch geben als Lösegeld für sein Leben? Nichts. Wie es so schön heißt, das letzte Hemd hat keine Taschen. Egal, was du hier im Leben aufgebaut hast, egal, was du angehäuft hast, du wirst nichts davon mitnehmen. Wir werden alle nackt und bloß vor unserem Schöpfer stehen. Und du hast nichts vorzuweisen. Und dann ist es das Wichtigste, dass du dann die Fülle von Jesus Christus hast, wenn du nackt und bloß vor deinem Schöpfer stehst. Zu sagen, Herr, ich habe nichts zu bringen, nichts, ich habe nichts. Dass dann der Heiland aufsteht und sich zwischen dich und den lebendigen, heiligen Gott stellt und sagt, du hast nichts, aber ich habe alles und ich schenke dir meine Fülle. Ich bin bei dir und ich umhülle dich mit meiner Heiligkeit, mit meinen Werken, mit meiner Gerechtigkeit. Das ist die Fülle von Christus. Und wir sind gefordert, uns immer wieder herausfordern zu lassen von den Worten Jesu. Nehmen wir unser Kreuz auf uns. Gerade wir hier in diesem sicheren, finanziell unglaublich gut betuchten Land. Wie gehen wir mit unserem Geld um? Wie denken wir über Sicherheiten? Wie viele Versicherungen hast du und warum? Wie viel Geld im Monat investierst du in das, was dir scheinbare Sicherheit bringt? Obwohl wir doch alle eigentlich wissen, dass wir keine Sicherheit erlangen können. Die Geschichte lehrt uns, dass das alles nichts mehr wert sein kann innerhalb von 24 Stunden. Es ist eine trügerische Sicherheit, weil eben Rost und Motten können das fressen. Und dann bleibt nichts davon. Und wollen wir wirklich irgendwann aufwachen zu sagen, jetzt habe ich mein Leben lang gearbeitet und es ist nichts übrig geblieben, es ist mir zwischen den Fingern durchgerungen. Oder möchte ich sagen, ich möchte mein Leben aktiv mit Jesus gestalten. Ich möchte sagen, Herr, hier bin ich, du siehst meine Armut. Ich halte mich für reich, aber ich weiß, ich bin es gar nicht. In deinem Licht bin ich arm, weil ich mich auf das Sichtbare konzentriere und nicht auf das Unsichtbare, auf das, was du schenkst, darauf sollte ich schauen. Und ich möchte mich von dir hinterfragen lassen. Ich möchte sagen, du bist mein Herr. Ich möchte mich dir anbefehlen, sagen, Herr, hier stehe ich, beschenk mich mit deinem Reichtum. Und bitte komm du mit deinem heiligen Licht, durchleuchte mein Leben, gerade in Bezug auf Sicherheiten, auf Finanzen. Zeig mir, wo ich Prioritäten setze und zeig mir den richtigen Blick, wo ich Prioritäten setzen sollte. Wo kann ich mein Geld sinnvoll einsetzen, investieren ins Reich Gottes, sodass es ewige Zinsen bringt? dass ich einmal vor meinem Gott stehen kann und er sagen kann, hey, ich habe dir Reichtum geschenkt und du hast es gut eingesetzt. Oder wenn es dir an etwas mangelt, worauf vertraust du? Wirfst du dich Jesus zu Füßen und sagst, Herr, es fehlt mir. Ich weiß nicht, woher das Geld für den nächsten Monat kommt. Aber du hast versprochen, mich zu versorgen. Bitte, bitte versorg du mich. Und das hartnäckig zu machen. Ein wunderbares Beispiel, wie sowas funktioniert, so als Gegenpol zum Gehasi, ist Georg Müller. Ein Glaubensheld des 19. Jahrhunderts, ursprünglich aus Preußen, ist nach England ausgewandert und hat dort Waisenarbeit aufgebaut in Bristol. Also die Müllerschen Anstalten kann man heute noch besichtigen. Und ihm ging das Elend ans Herz. Also es war ja so die Zeit der Industrialisierung, der Massenarmut. Ich weiß nicht, wer von euch Charles Dickens gelesen hat, Oliver Twist, wo er da so die ganzen Verhältnisse beschreibt. Und in diese Verhältnisse hinein hat Gott einen einzelnen Mann berufen, aus einer Gebetsbewegung heraus, die damals gerade am Aufkommen war, die gesagt haben, ich rede niemals mit Menschen über meine Bedürfnisse, sondern allein mit Jesus Christus im Gebet. Und er hat damit angefangen. Er hat angefangen zu beten. Herr, mir liegen die Waisen auf dem Herzen. Ich brauche die Möglichkeiten und die Mittel, damit ich ein Waisenhaus aufbauen kann. Und er hat sich eine Liste gemacht, was brauche ich? Ich brauche eine größere Wohnung. Ich brauche so und so viel Bettlaken, so und so viel Betten, so und so viel Geschirr. Und er hat sich die Liste gemacht und hat die Liste jeden Tag durchgebetet. Und er hat nie Menschen gefragt. Und die Leute haben es ihm gebracht. Die haben gesagt, hey, ich habe gehört, du hast da so ein Projekt auf dem Herzen. Guck mal, das habe ich noch gefunden, das bringe ich dir. Und irgendwann hatte er alles, was er brauchte und er hatte keine Kinder. Und er hat sich gefragt, ja, wo kommen die? Dann fiel ihm ein, oh, ich habe ja gar nicht dafür gebetet. Und dann hat er angefangen, für Waisenkinder zu beten. Und die Leute haben sie ihn gebracht. Und das Werk ist gewachsen. Und es war teilweise so, dass die Leute nichts zu essen hatten. Die Kinder saßen am Morgen am Frühstückstisch. Und Georg Müller hat die ganze Nacht im Gebet verbracht und seinen Gott angefleht, er möge ihnen etwas zu essen geben, weil die Speisekammer leer war. Und die Kinder haben im kindlichen Vertrauen mit dem Georg Müller als Herbergsvater die Hände gefaltet und gedankt dafür, dass der Herr Jesus sie für diesen Tag versorgen wird. Und der Bäcker kommt vorbei und sagt, ich habe Brötchen gebacken, der Herr hat mich nicht schlafen lassen die Nacht. Ich musste einfach aufstehen, hier, das ist alles für euch. Und der Milchmann kommt und sagt, ich hatte einen Unfall direkt da die Querstraße lang und ich müsste die ganze Milch wegkippen, damit ich meinen Wagen da wieder wegbekomme. Es wäre ja schade drum, schick mir mal 2, 3 Jungs, dass sie das abladen, habt ihr Milch. Und das hat er so oft erlebt, teilweise wirklich in letzter Sekunde, dass sie versorgt wurden. Und er hat, als er das Werk noch weiter gewachsen hat, er gesagt, ich muss neu bauen, ich habe keinen Platz. Und alle haben gesagt, wir haben Wirtschaftskrise, bist du bescheuert? Also nicht mal das Königshaus würde jetzt anfangen, so eine riesige Anstalt zu bauen, wie du es vorhast. Und er sagt, ja, ich bin aber nicht das Königshaus, sondern ich bin ein Kind Gottes. Und meinem Gott gehören alle Schätze der Welt. Und er hat gebetet, er hat das Geld zusammenbekommen, er musste nie einen Kredit aufnehmen. Und er hat eine riesige Anstalt hingesetzt. Und die Leute sind gekommen, um zu schauen, was er dort macht, unter anderem halt auch Charles Dickens, weil er wissen wollte, ob es einfach nur wieder so ein ausbeuterisches Armenhaus ist oder eine gute Arbeit. Und er war begeistert. Und einer der Lords war auch da und am Ende des Rundgangs zückt er sein Checkbuch und sagt, Herr Müller, das muss doch unglaublich viel kosten. Wie viel brauchen Sie? Und Georg Müller hat geantwortet, von Ihnen brauche ich gar nichts. Ich habe einen Gott, der mich mit allem versorgt, was ich brauche. Er hat gesagt, sind Sie sich sicher? Ja. Und ist er wieder gefahren. Und Georg Müller ist in seine Kammer gegangen auf die Knie und hat gesagt, Herr Jesus Christus, leg dem Lord aufs Herz, dass er mir 1500 Pfund spendet. Und am nächsten Tag kam vom Lord ein Scheck über 2000 Pfund. Das sind Männer und Frauen wie du und ich, die waren nicht speziell. Die hatten keine extra Glauben, die hatten keinen extra Heiligenschein. Die waren ganz normale Menschen wie wir. Aber sie hatten den gleichen allmächtigen, wunderbaren Gott, der auch heute im Hier und Jetzt da ist. Wir dürfen uns Gott anvertrauen. Und es kommt nicht darauf an, wie groß dein Glaube ist, sondern es kommt darauf an, an wen du glaubst. Du kannst ganz fest davon überzeugt sein, dass dich eine 2 mm dicke Eisschicht auf dem Zürichsee trägt. Aber je nach deinem Körpergewicht ist es nicht besonders wahrscheinlich, dass sie es tut, egal wie groß dein Glaube ist. Aber wenn die Eisschicht 2 Meter dick ist, dann kannst du auch sagen, ja, ich glaube nicht, dass die mich trägt. Hauptsache, du gehst los, weil sie wird dich tragen. Wichtig ist nicht die Größe deines Glaubens, sondern die Größe von dem, an den du glaubst. Dem du dich zu Füßen wirfst und dem du vertraust. Jesus möchte, dass wir uns ihm hingeben, dass wir sagen, Herr, ich möchte von dir beschenkt werden. Gib mir deinen Reichtum, gib mir das Vertrauen. Und dann darfst du auch deine Zweifel bei mir abladen, zu sagen, Herr, ich weiß nicht, ob ich vertrauen kann. Ich weiß nicht, ob ich das aushalte, diese Spannung. Aber ich möchte, dass du mich auch in dieser Spannung trägst. Und dann haben wir die Zusage, dass der allmächtige Gott mit uns ist, dass er uns Schätze gibt, die uns niemand rauben kann. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch um euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht und ernten nicht, sie sammeln auch nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen zu seiner Lebenslänge eine einzige Elle hinzusetzen? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht ab, sie spinnen nicht und machen keine Kleider. Ich sage euch aber, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so einkleidet, wird er das nicht vielmehr auch euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen oder was werden wir trinken oder womit werden wir uns kleiden? Denn nach all diesen Dingen trachten die Heiden, die Gott nicht kennen. Aber euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Darum sollt ihr euch nicht sorgen um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Jedem Tag genügt seine eigene Plage. Matthäus 6, 25 bis 34. Dabei helfe uns der allmächtige Gott. Amen.